Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Wie viel verdienen Sie? Ist es zu wenig? Oder ist es genug? Dass jemand sagt, er verdiene zu viel, das habe ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nie gehört. Hier im Doppelpunkt Forum reden wir in der nächsten Stunde oder in dieser Stunde bis 9 Uhr über das Geld, über den Lohn, über das Taschengeld, über die eisige Reserve und über den Mindestlohn. Zwei Frauen sind zu Gast bei der Christine Hubacher.
Eins ist Sabine Sabo, sie ist Innendekorateurin und arbeitet heute im Gastgewerbe. Sie ist alleinerziehend und hat zwei Kinder im Teenageralter. Frau Sabo ist Mitglied bei der Gewerkschaft Unia. Der andere Gast ist Silvia Flückiger-Berni, sie ist Kauffrau. Zusammen mit ihrem Mann führt sie eine Holzverarbeitungsfirma. Frau Flückiger hat zwei erwachsene Kinder und sitzt für die SVP im Nationalrat. Wir wollen über Geld reden, über Löhne und über Mindestlöhne, über euer persönliches Verhältnis zu Geld, denn wenn man zu wenig oder genug hat. Und ich bin froh, muss ehrlich gesagt sagen, dass ihr da seid, über Geld zu reden, aus einer persönlichen Sicht, weil ich habe gemerkt im Vorfeld, das will eigentlich fast niemand. Es ist eben so ein Tabu, ist mir vorgekommen, wie wenn man über persönliche Vorlieben im Sex reden. Wir reden aber einfach über Geld. Merci, seid ihr da. Meine Frage an die Hörer zuerst gerade wäre, wieso ist über Geld reden so schwierig? Wieso tun wir uns so schwer, über Geld zu reden? Leute da auf Nummer 0848 440 222. Ihr landet beim Bernhard Siegmann im Studio und nicht gerade jetzt mit auf dem Sender, also 0848 440 222. Wieso ist über Geld reden so etwas Schwieriges? Sabine Sabo, wie würdet ihr euch selber bezeichnen vom Geld her aus? Mittelschicht oder eher an der Armutsgrenze, wie würdet ihr euch bezeichnen?
Also, wenn man es ganz realistisch anschaut, dann bin ich auch eher an der Armutsgrenze. Also, was ich garantiert nicht bin, ist gut verdienend. Und auch die Mittelschicht kann ich wirklich streichen. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, ich gelte jetzt als arm, weil ich nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung habe. Aber eben so rein, wie man so redet, mit dem Geld, das ich zur Verfügung habe, mit zwei Kindern, alleinerziehend, gelten wir, glaube ich, als arm in der Schweiz.
Als was würdet ihr noch bezeichnen, Frau Flückiger?
Also sicher zählen wir zum Mittelstand. Und wenn ich an Geld denke, denke ich einerseits an die private Situation und andererseits an die Situation als Unternehmerin mit unseren Leuten, die wir haben im Betrieb haben. Wie geht es ihnen? Und uns, mein Mann und mir, liegt natürlich daran, dass wir ihnen einen guten Lohn, einen rechten Lohn können zahlen können. Und wir müssen natürlich auch immer schauen, dass es in der Firma gut geht. Und haben selber auch sehr viel in die Firma investiert. Das ist uns am Herzen gelegen. Wir haben 1991 die AG gegründet. Und unser Bestreben war, der Firma muss zuerst einmal gut gehen. Und wir haben unsere eigenen Interessen natürlich zurückgesteckt. Das muss man auch in so einem Fall, weil alles liegt dann natürlich auch nicht drinnen. Und wir haben natürlich auch sehr viel geschafft, muss ich sagen. Am Freitag war dann noch nicht Feierabend. Meistens sind wir am Samstag auch im Betrieb gestanden, im Büro, wie mal im Betrieb draussen. Und ja, so sind wir jetzt die letzten 20 Jahre gutschiert.
Also, ihr würdet euch zu der Mittelschicht bezeichnen, ihr eigentlich an der Armutsgrenze, wenn ihr schaut, was ihr habt, ends Monat. Reden wir mal über das.
Also, ends Monat habe ich nichts, wenn nur es ist klar ist. Portemonnaie auf. Ja, also, mein Portemonnaie ist von dort her schon ein bisschen mager, muss ich sagen. Also im Moment ist es natürlich so, dass mein Einkommen von verschiedenen Posten herkommt. Ich habe mehrere Arbeitgeber.
Nämlich?
Ich arbeite Teilzeit im Gastgewerbe. Ich arbeite als Putzfrau. Und ich arbeite auf meinem Beruf als Dekorateurin, eben Dekorationsgestalterin. Aber nur sehr wenig, weil es äußerst schwierig ist, dort überhaupt etwas zu finden. Also von dort her eben, und habe natürlich noch Aliment, und von dort her weiss ich auch Endmonat nie, wie viel das dann wirklich auf dem Konto ist. Das ist eine Schwierigkeit bei mir, weil ich Teilen Jobs im Stundenlohn bin Und je nachdem, ob viel läuft oder nicht, kann ich mehr
Sagen
oder weniger arbeiten.
Sagen doch so eine Grössenordnung. Was heisst denn das? Also, ihr wisst ungefähr über den Daumen gepeilt, mit wie viel das ihr könnt rechnen könnt. Zwischen was variiert das?
Also ich kann einfach sagen, was ich auf sicher habe. Sicher habe ich 3'500 Franken. Alles andere muss ich mir eigentlich klein einteilen, weil es eben dann kann sein, dass ich mal einen guten Monat habe. Dann komme ich vielleicht sogar mal auf 4'000 oder 4'200 Franken. Dafür ist dann der nächste vielleicht wieder eine totale Katastrophe. Also ich muss mehr so eine Jahresrechnung machen mit dem Lohn.
Und so die Jahresrechnung, da kommt ihr etwa so auf 3,5, 3,8.
Ja, genau, zwischen 3'500 und 3'800.
Mit zwei
ja,
Kindern.
Genau, genau, ja.
Wenn ihr schaut, wie viel ihr zur Verfügung habt, eben ihr rechnet euch zur Mittelschicht, von was geht ihr aus, privat?
Ja, also ich will nicht unbedingt Zahlen nennen, aber wir sind natürlich Doppelverdiener, das kann man schon so sagen. Ich arbeite zum Teil noch im Betrieb und habe ja mein politisches Mandat als Nationalrätin. Das ist auch bekannt, wie viel was wir da so etwa verdienen.
Sagen Sie.
Als Nationalrätin? Ja, also ungefähr 100'000 Franken. Ich bin in einer Kommission. Es gibt Nationalräte, die sind in zwei Kommissionen, die haben mehr. Aber man braucht natürlich entsprechend auch Spesen, oder, wenn man unterwegs ist, wenn man zu Bern ist und so weiter. Aber man kann schon, muss ich sagen, das ist eigentlich eine gute, aber auch dem Aufwand entsprechend die Entschädigung, weil man ist sehr viel unterwegs. Man hat sehr viele Akten zum Studieren, man setzt sich ein. Und ich muss sagen, das mache ich auch gerne mit Leib und Seele. Und wenn ich das so rechne, denke ich, dass die Entschädigung recht ist.
Also ihr sagt eben, als Nationalrätin habt ihr eine Entschädigung, eben die 100'000, je nachdem, in wie vielen Kommissionen man dann noch ist. Oder eben, ihr seid Doppelverdiener, also ihr habt, wenn man es jetzt so ein bisschen miteinander vergleicht, sicher deutlich mehr zur Verfügung als Frau Sabo. Frau Sabo, wie eure Kinder eben im Teenageralter, wie nehmen die sich wahr? Haben sie das Gefühl, wir sind arm?
Ja, es gibt natürlich schon Situationen, wo das bewusst wird, dass eben, wenn ihre Kumpels erzählen, was sie wieder alles da für neue, tolle Geräte haben, oder eben, wie sie in die Ferien gehen können. Skiferien zum Beispiel ist immer etwa so ein kleines Thema. Ich denke, es gibt immer im Alltag so Situationen, wo ich auch ein bisschen mit ihnen reden muss und sagen, du, schau, es braucht nicht allein eben die materiellen Werte noch zum glücklich sein, aber ob sie es dann wirklich verstehen, das ist die andere Frage. Also, Entschuldigung, wie gesagt, ich bin ein bisschen grippengeschwächt.
Es läuft über zu reden und zu sagen, schau, das können wir uns leisten, das halt nicht.
Genau, genau. Und also, es ist mir wirklich auch ein Anliegen, immer wieder mit über das zu reden. Also bei mir kaufen, warum lässt man jetzt dieses oder eins oder jenes im Gestell liegen? Oder warum kann man jetzt nicht die teure Designerjacke kaufen? Es gibt immer wieder so Verlockungen für Kinder, die sie dann vielleicht manchmal nicht so nachvollziehen können. Warum gibt es das für uns nicht? Oder? Und ich rechne auch ganz klar vor, wie viel das wir haben. Also, kann ich sagen, look, heute Abend in der Bar habe ich so und so viel Geld verdient. Punkt. Und ich denke, das ist für die Kinder schon noch so wichtig, dass sie so einen Überblick haben. Weil es ist ja nicht in dem Sinn mein Geld, nur, das ich jetzt ausgebe, sondern ich muss sagen, es ist eben uns drinnen ihr Geld. Und ich muss schauen, dass wir drei mit dem über die Runde kommen.
Wie kommt ihr denn über die Runde? Also wenn ihr das sagt, mit den 3,5, vielleicht 3,6, 7, also, ihr habt Krankenkasse, ihr habt eine Wohnung.
Das ist ja so. Das ist ja so. Also, ich muss vielleicht auch sagen, dass viele Sachen, die für andere Familien so normal sind, ein eigenes Auto, Fernsehen oder eben zweimal pro Jahr in die Ferien fahren oder so, das sind vielleicht Sachen, die mir persönlich eh auch nicht so wichtig sind. Also, ich denke auch, wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, würde ich jetzt gleich kein teures Auto fahren oder was auch immer. Und ich denke, das sind so die Punkte, wo dann eben bei den Kindern auch so massgebend sein, eigentlich.
Wenn man euch anschaut, dann habt ihr beide eine Lehre gemacht. Frau Flückiger, ihr habt das KV gemacht, 3-jähriges. Ihr, Frau Sabo, habt eine 4-jährige Innendekorateurinnenlehre gemacht.
Dekorationsgestalterin.
Wo liegen dort die Weichen? Oder da sitzt ihr, also beide Ausbildung, beide Lehren. Wo ist es auseinandergegangen? Was denkt ihr, Frau Flückiger?
Ja, auseinandergegangen Ich muss sagen, ich habe natürlich mit Liebe und Seele die KV-Lehre gemacht. Ich habe die in einer Mühle gemacht. In Schöftle, das ist in der Nähe von dort, wo ich gewohnt habe. Und da hat mir einfach riesen Spass gemacht, auch überhaupt den Zusammenhang von der Wirtschaft zu sehen. Und die Bauern, die das Getreide gebracht haben, die Mühle, die das gemahlen hat und alles. Und ich hatte auch einen sehr guten Chef, muss ich sagen, der immer geschaut hat, dass ich richtig top war, auch in der Ausbildung und in der Schule. Und habe richtig Freude an diesem Beruf. Und ich habe dann noch ins Bankfach gewechselt. Das war ganz etwas anderes gewesen. Aber auch das hat mich fasziniert und ich habe mich dann auch laufend weitergebildet. Also in Sachen Buchhaltung, EDV, es hat mich einfach alles interessiert. Und habe dann meinen Mann eigentlich schon während der Stiftung kennengelernt. Er ist aus einer Unternehmerfamilie gekommen. Und einfach auch von der Holzbranche her, das war natürlich wieder ein neues Material gewesen und auch das hat mich fasziniert. Und so bin ich eigentlich richtig als Unternehmerin in diese Materie nie gewachsen und bin das auch heute noch mit Liebe und Seele und das gefällt mir.
Also ihr sagt einfach, ihr habt euch fit gemacht auf dem Job, das, was ihr gelernt habt, viel Weiterbildung gemacht, dass ihr die Branche können wechseln. Aber wenn ihr sagt, das Bankfach, dort habt ihr auch schon mehr verdient als vorher, als wenn ihr in dieser Branche wäre, bleibt einfach als Sachbearbeiter. Wenn ihr so zurückschaut bei eurer Ausbildung, Frau Sabo?
Also ich muss sagen, ich habe wirklich meinen Traumberuf gelernt. Es war für mich immer klar, dass ich Dekorateurin werden will. Ich habe immer gesagt, ich will eine Lehrstelle beim Löb. Ich habe die dann auch bekommen, beim Löb zu tun. Und das war wirklich das, ich habe mir gar nie überlegt, irgendwie, dass der Beruf Dekorateur mich dann irgendwann in ein solches Schlamassel bringen kann, zum Punkt Lohn. Das muss ich vielleicht so ein bisschen als Voraussetzung sagen. Und ich habe dann eben die Lehre gemacht. Und während dieser Lehre ist mein Vater gestorben. Also von dort her ist dann eigentlich klar gewesen, also meine Mutter hatte nicht die Möglichkeit gehabt, uns dann irgendwie noch weiterführende Schulen zu finanzieren. Es ist eigentlich wirklich klar gewesen, als ich zur Lehre rausbekomme, jetzt muss ich arbeiten und Geld verdienen. Und ich habe dann probiert, auf diesem Beruf zu arbeiten. Das war schon dann nicht ganz einfach gewesen. Die meisten, die mit mir die Lehre gemacht haben, die haben entweder gerade eine neue Ausbildung angefangen, als sie fertig waren, oder haben so ein bisschen umgetümpelt. Ja, und mir ist von dort her eigentlich nicht viel anders übrig geblieben. Eben.
Also mit Innendekoration hat man zwar einen interessanten Beruf, ja, es rechnet sich nicht.
Es ist ein kreativer Beruf, oder? Eben von dort her ist es ein Beruf, der wahrscheinlich auch nicht nur mittlerweile schon damals, als ich ihn habe gelernt, sind mehr Frauen haben den gelernt. Und die Frauen, die haben dann einfach keine Aufstiegschancen in dem Sinn, oder? Also, man ist das Leben lang Dekorateurin eigentlich. Männer schaffen es vielleicht eher noch als Chefdekorateur oder die machen eben irgendwie noch ein Studium, irgendwie visuelle Kommunikation oder so irgendetwas. Aber wenn man einfach so den Beruf erklärt und das Leben lang Dekorateur ist, sind die Aufstiegsmöglichkeiten sehr beschränkt.
Es kommt, ich habe letztes Mal mit einer Floristin geredet, die gesagt hat, sie sei sehr glücklich in ihrem Beruf. Die Schwierigkeit sei aber, wenn sie einen Kurs machen will, fehlt weit das Geld, für nachher sich den Kurs zu finanzieren. Ist es euch ein bisschen so gegangen?
Das war bei mir eigentlich auch so gewesen, ja, genau. Was bei mir natürlich noch dazu ist, dass ich junge Mutter geworden bin, weil ich bin dann ein paar Jahre weg gewesen vom Beruf, daheim als Hausfrau. Und irgendwann ist dann meine Ehe zerbrochen. Also ich bin dann alleinerziehend worden und wollte dann eigentlich dann wieder einsteigen in meinen Beruf als Dekorateurin und habe einfach gemerkt, das ist einfach chancenlos. Also entweder überkomme ich den Job nicht, wenn ich mich beworben habe, dann hatte ich schon ein paar schlechte Karten gehabt, schon mal mit alleinerziehend. Oder dann eben seine Jobs gsi, die einfach jenseits von gut und böse zahlt.
Zum Beispiel, was heisst das?
Ja, also 16 Franken pro Stunde oder so irgendetwas. Und da muss ich einfach sagen, ich habe noch den Vorkurs gemacht zuerst, bevor ich die Lehre gemacht habe. Also kann man sagen, 5-jährige Ausbildung und dann soll ich mich mit 16 Franken pro Stunde oder eben mit irgendeinem Löhnchen von 3.500 Franken
durchschlagen.
Nein, das längt nicht. Und was ich natürlich auch nicht haben konnte, ist irgendwo in einer Werbeagentur arbeiten, zum Beispiel Messenbau, das war mir einfach körperlich zu anstrengend, weil dort hätte ich die Möglichkeit gehabt, mehr zu verdienen.
Also ihr seid so quasi durch die Umstände von eurem Leben, genau, seid ihr etwas hineingekommen, was ihr eigentlich nie gedacht hättet, genau, dass ihr dort herkommt.
Genau.
Wir haben ganz am Anfang Hörerinnen und Hörer gefragt, wieso ist es eigentlich so schwierig, über Geld zu reden, Bernhard Siegmann?
Genau, und zwei Hörer habe ich am Telefon. Der erste wäre der Walter Dickelmann aus Hitnau.
Guten Abend, Herr Dickelmann.
Grüezi miteinander.
Herr Dickelmann, wieso ist das so schwierig?
Das Geld ist etwas sehr Wichtiges im Leben und sehr viele Leute streben danach, viel Geld zu haben. Ich hatte einen Dienstkollegen, der war im Druckereigewerbe und hat schon vor 30 Jahren 7'000 Franken verdient. Und er hat es gerade absolut so gesagt. Einer, der 7'000 Franken verdient, ist doppelt so viel wert wie einer, der 3'500 verdient. Das bedeutet, wenn ich sage, was ich verdiene, kann ich direkt in ein Wertesystem eingereiht werden. Und ich glaube, das haben wir nicht so gern.
Merci vielmals für die für den Input, den ihr da geliefert habt. Also quasi, wenn man sagt, was ich verdiene, dann wird ich irgendwo eingereiht. Wenn ich weniger verdiene, bin ich weniger wert. Wir nehmen das gerne hier so in der Runde auf. Merci vielmals. Und dann haben wir schon noch dran, Bernhard Siegmann.
Dann ist auf der anderen Leitung noch der Andreas Urelli von Eftenbach.
Guten Abend, Urelli.
Guten Abend miteinander. Irgendwie muss ich jetzt genau dort einhaken, wo der Dickelmann gerade vorne gesagt hat, es ist ein Neid, der da ist. Die verdienen mehr, die verdienen weniger, also ist man weniger wert. Und ich darf jetzt ganz, ich bin offen und stehe dazu, ich bin Sozialhilfeempfänger und dort geht es natürlich noch extrem um den Franken, um den Rappen.
Um Franken und Rappen. Also ist das so etwas, also ihr sagt jetzt hier am Telefon, aber ist das so etwas, was ihr bei eurer Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft auch würdet sagen?
Also wie sie auf mich zukommen oder wie ich auf sie zugehe?
Nein, dass ihr Sozialhilfeempfänger seid, ist das etwas, was man gescheiter nicht an die grosse Glocke hängt?
Nein, ich stehe dazu, ich habe kein Problem damit, das ist jetzt einfach momentan die Situation. Rundum, die Leute wissen das und zum Teil auch unterstützen sie mich auch, ob jetzt finanziell oder...
Herr Urelli, seid ihr neidisch? Kennt ihr den Neid?
Ich habe es früher mitbekommen, als ich noch normal verdient habe. Und das darf ich jetzt ganz klar sagen, ich habe wirklich gut verdient und ich habe das einfach von der anderen Seite mit überkommen, dass ich mir können leisten ins Restaurant zu essen, ich kann mir können, 2-3 Paar Schuhe leisten, wenn ich Bingo poste und. Aber ich merke jetzt, dass mir genau das Umgekehrte kommt, dass ich neidisch bin auf die, wo ich merke, und sie zeigen es auch.
Damit ihr kennt auf eine Art wie beide Gefühle. Also, man war neidisch auf euch gewesen, früher, und ihr kennt auch das Gefühl jetzt, eben, dass man so ein bisschen schaut, was sich da leisten kann, würde mir auch noch gefallen. Merci vielmals, Herr Urelli, dass ihr euch da in der Sendung gemeldet habt. Danke vielmals. Das ist das Doppelpunkt Forum auf der RS1. Wir reden über Geld, wir reden über Löhne, wir reden jetzt schnell über was ist das eigentlich? Kann man nicht? Ist man neidisch? Wie geht es euch, Frau Sabo? Seid ihr manchmal ein bisschen neidisch? Oder seid ihr neidisch auf Frau Flückiger, wenn sie gehört, Doppelverdiener, Nationalratsmandat, das gut zahlt ist?
Nein, neidisch bin ich nie wirklich nicht. Also das kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen. Weil es gibt ja verschiedene Gründe, warum man in eine Situation hineinkommen ist mit weniger Geld. Oder eben vielschichtig und viele von diesen Gründen sind ja nicht selbst verschuldet. Und eben, ich denke, es ist mehr so die Frage, wie tut man sich einteilen, mit wie viel ist man zufrieden? Also ich denke, es gibt ja nicht nur den materiellen Wert, also jetzt irgendwie, dass man sich muss sagen Sie jetzt übertrieben, ich muss mich brüsten mit irgendwie einem schönen Haus und tollen Designermöbel und so.
Aber fragen wir doch Frau Flückiger, wenn ihr vorher der erste Gast, der erste Mann am Telefon hat gehört, der Herr Dickelmann, der sagt, wenn man weiss, wie viel das man verdient, dann macht man wie so eine Werteskala. Kommt euch das bekannt vor?
Das kann ich gut nachvollziehen, wobei ich finde das eigentlich nicht richtig. Warum? Der Mensch wertet immer gerade. Das hat mich nämlich schon manchmal aufgeregt, wenn man auch die Zeitung liest mit diesen Leserbriefen und alles, wird immer gewertet, ein Kommentar abgegeben, aber eine bessere Lösung präsentiert wird eigentlich selten. Ich muss sagen, ich bin in den Leuten, die Zeit haben. Wenn ich auf die Bahn fahre, sehe ich irgendeinen Jogger oder einen Velofahrer, denke ich, hey, der hat es jetzt schön, das würde ich jetzt auch gerne machen. Es hat natürlich auch eine Nase, dass man vielleicht ein bisschen mehr verdient, dass man einfach, ja, die Zeit muss wahnsinnig einteilen, dass man allem gerecht wird. Und uns liegt natürlich auch am Unternehmen, mein Mann und ich, dass wir ein Unternehmen führen können. Und ich muss sagen, zu der Zeit, als wir angefangen haben, im 91 bis jetzt, hat sich natürlich die Geschäftswelt total verändert. Wir haben sehr harten Konkurrenzdruck mit Waren, die vom Ostland in die Schweiz importiert werden. Die sind natürlich preislich dermassen günstig, dass wir Mühe haben, zum gleichen Preis auch noch so zu produzieren. Das sind eigentlich unsere Sorgen. Weil wir wollen ja den Betrieb erhalten, wir wollen ihn vorwärts bringen. Wir wollen mit unseren Leuten, die ich muss betonen, die Arbeitnehmer sind das wichtigste Kapital der Unternehmen. Das ist unsere Einstellung.
Aber wenn ihr jetzt, Frau Flückiger, dann schaut ihr, vielleicht sitzt ihr am Meer, dann seht ihr jemanden mit einer super grossen, weissen Yacht vorbeifahren. Denkt, da hat das alles Geld geerbt, der hätte das nicht müssen erwirtschaften. Da ist kein Fünkchen von nicht.
Nein, also ich muss sagen, ich habe immer Glück gehabt in meinem Leben und ich muss sagen, vielleicht, ich komme aus einer einfachen Familie, wir sind 5 Geschwister, also ich sage, weil leider mein Bruder mit 47 Jahren an einem Herzstillstand gestorben ist, ich war die Älteste und meine Eltern haben eigentlich vorgelebt, wie man es machen kann. Sie sind bescheiden gewesen. Sie haben wirklich müssen sparen, dass wir das Haus haben können. Ich habe das so grossartig gefunden, das Kind, dass wir ein Haus hatten und einen riesigen Garten. Aber das hat auch sehr viel Verzicht bedeutet. Mein Vater hat angefangen als Zuschneider. Er hat nicht eine Lehre machen können, weil in seiner Familie ist einfach auch nicht Geld vorhanden gewesen, dass man einfach selbstverständlich eine Lehre machen konnte. Hat sich aber kontinuierlich weitergebildet, kaufmännisch weitergebildet und hat also wirklich nach Als ich dann selber 20 Jahre alt war, ich weiss noch nach der Stiftung, so, hat er wirklich sehr einen guten Arbeitsplatz gehabt und hat auch sehr gut verdient. Aber das ist einfach Schritt für Schritt so gegangen. Und das war eigentlich auch mein Vorbild gewesen, dass ich immer denke, man kann etwas erreichen, aber es braucht einfach Einsatz und Engagement. Und natürlich, das muss ich sagen, ein bisschen Glück. Und das hatte ich einfach auch gehabt. Mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Und so gesehen bin ich einfach zufrieden mit dem, was ich habe. Und natürlich, man kann auch immer wieder Träume haben. Es ist sicher schön, wenn man eine Yacht hat. Aber man kann ja auch eine mieten oder vielleicht nimmt einem jemand mal mit. Und das ist sicher genauso schön.
Ich möchte hier schnell das Fenster wieder auftun für Hörerinnen und Hörer, die sich hier mitbeteiligen an unserer Diskussion. Wir wollen über Löhne reden. Was ist ein gerechter Lohn? Wenn ihr uns das könnt erklären, was euch dünkt. Was ist eigentlich ein gerechter Lohn? Da sind wir sehr interessiert. Leute da auf die Nummer 0848 440 222. 0848 440 222. Was ist ein gerechter Lohn? Wie würdet ihr das definieren? Ein gerechter Lohn. Wir haben es vorhin gehabt, Frau Sabo. Ihr als Innendekorateurin, ist der Lohn, wo ihr das Gefühl, also ihr habt es vorhin ein bisschen alt, ist eigentlich für euren Geschmack nicht gerecht gewesen?
Ich müsste es vielleicht anders sagen. Es gibt einfach auch ungerechte Löhne. Vielleicht müssen wir mal über die diskutieren. Nein, ein gerechter Lohn ist für mich wirklich, dass man jetzt hier im Hochpreisland Schweiz, wo wir jetzt sind, kann leben. Also Leben, da meine ich jetzt wirklich nicht irgendwie Luxusgüter, sondern dass man kann seine Wohnung, seine Krankenkasse, all seine Rechnungen, die da kommen, zahlen. Und dass das wie eine Wertschätzung ist von der Arbeit, das wäre für mich gerecht. Und das, was vorhin gesagt wurde, ist wegen weniger verdienen, weniger wert. Also das finde ich schambar eine schwierige Haltung, weil eine Verkäuferin, oder, die ist ja nicht weniger wert, weil sie jetzt einfach nur 3'000 Franken verdient und nicht 5'000 wie irgendeine Bank angestellt, oder so. Und die, die einfachen Bücher, das sind Träger von unserer Wirtschaft. Also bin ich ganz klar der Meinung, das ist so wie ein Ameisenhaufen, oder? Die arbeiten tagtäglich, die gehen irgendwie auch die Pflege prüfen, Kioskfrau, Lastwagenchauffeur, eben Verkauf. Das sind alles zusammen so Leute, ja, wo man jetzt sagen könnte, ja, die haben eigentlich nicht gerechte Löhne für das, was sie leisten, oder? Und die braucht sie in unserer Wirtschaft. Und ich denke, einfach denen müssen wir so mal die Wertschätzung können gegen zeigen.
Gerechter Lohn, Frau Flöckig.
Also ja, vorher schon gesagt, die Mitarbeiter sind das beste Kapital, das grösste Kapital von jedem Unternehmen. Und entsprechend tut man sie auch behandeln. Das ist auf jeden Fall meine Einstellung. Und so denken alle Arbeitgeber, die ich kenne.
Wie viel verdient denn bei euch ein Schreiner, zum Beispiel, der bei euch in der Holzverarbeitungsfirma anfängt? Was hat der Endsmonat brutto?
Ja, also ich möchte jetzt das nicht unbedingt da gerade...
Sagen der Grössenordnung.
Nein, das mache ich nicht. Das sieht man. Also wir haben Gesamtarbeitsverträge natürlich.
Ich würde sagen, das ist ja geregelt im Gesamtarbeitsvertrag. Ja. Ihr könnt dem nicht einen Fantasielohn zahlen. Das ist ganz klar gesagt, der ist so und so alt, der verdient so und so viel.
Gut, es kommt ja auf die Leistung drauf an. Es kommt darauf an, ist er, was für eine Position er in der Firma, wie lange ist er schon bei uns, kann man ihn selbstständig arbeiten? Das sind alles Faktoren, die auch mitzählen. Hat er vielleicht noch eine Weiterbildung gemacht? Und das möchte ich auch sagen. Weiterbildungen sind natürlich sehr viel wert. Das bringt einem weiter, bringt einem natürlich auch zu mehr Lohn, aber es braucht einfach auch eine Anstrengung. Und gerechter Lohn und ungerecht ist natürlich auch aus der Optik, aus der Anspruchshaltung, die man hat. Ist man zufrieden mit dem Betrieb an und für sich? Ist man zufrieden mit dem Chef, mit den Mitarbeitern? Ist man zufrieden mit der Arbeit, die man verrichtet? Also das ist manchmal noch schlimmer, wenn der wenig Lohn, wenn einem die Arbeit einfach so nicht zusagt. Also es sind verschiedene Komponenten, die da mitspielen. Und der Mensch werten aufgrund von seinem Verdienst, also das würde ich jetzt einfach absolut überhaupt nicht machen. Weil ein Mensch ist ein Mensch und es dreht sich ja um einen Mensch. Und das ist so etwas Subtiles und Wertvolles und ich bin einfach aus meinem Herz aus, muss man Sorge haben zu den Menschen.
Also ich sage, der gerechte Lohn ist irgendwie, hat mit Wertschätzung einerseits zu tun, aber man muss auch schauen, dass er irgendwie, der Mitarbeiter gut aufgehoben ist in der Firma. So von der Grössenordnung her, ihr habt mir, glaube ich, mal gesagt, bei euch verdient niemand unter 4'000 Franken
brutto. Richtig, ja.
Also
ja.
Eben, wenn man dort schaut, wie viele Schreiner bekommen im Gesamtarbeitsvertrag. Wenn wir über Mindestlöhne reden, dann muss man das vielleicht sagen, dass es pro Branche, je nachdem, wo das man arbeitet, hat man so einen Gesamtarbeitsvertrag und dort ist so ein Mindestlohn drin, zum Beispiel wie der Schreiner, bei dem Gastgewerbe, je nachdem,
wo das man arbeitet.
Ja. Genau. Dann müsst ihr noch sagen, die arbeiten ja am Abend in einer Bar.
Genau, ja. Ja, also da müsste ich dann eigentlich auch wieder auf einen Lohn sprechen, weil aus dem Gastgewerbe hat man natürlich nicht Nachtzulagen oder Wochenendzulagen, oder? Also ich arbeite dort einfach im Stundenlohn, ich habe 21 Franken in der Stunde, plus noch die Ferien- und Viertagszulage, dann komme ich auf 23 Franken, plus noch das Trinkgeld. Und wenn der Abend gut läuft, ist das Trinkgeld mal ein bisschen mehr, oder? Aber wenn der Abend weniger gut läuft, ist das Trinkgeld gleich gar nichts. Was sich dann auch noch stellt, das Problem, zum Beispiel, ist der Arbeitsweg jetzt im Gastgewerbe, oder? Also, die Leute, die so wenig verdienen, die können sich ja zum Beispiel eben kein eigenes Auto leisten. Wenn man im Gastgewerbe arbeitet, hat man aber eben sehr unregelmässige Arbeitszeit. Also, ich jetzt dort auch in dieser Bar. Das ist ein Landgasthof. Hat zwar eine Bahnstation in der Nähe, aber wenn ich dann meine Bar zutue, ist der letzte Zug weg. Und dann stellt sich die Frage, wie komme ich heim, oder? Ohne Auto.
Also, wie kommen wir heim?
Ja, also, ich habe nicht so viele Möglichkeiten, oder? Also, das Taxi ist mir zu teuer. Einem betrunkenen Gast sollte ich vielleicht auch nicht irgendwie ins Auto hocken, oder? Dann bleibt eigentlich nur noch das Velo, oder? Und ich mache jetzt das, weil ich fahre auch sonst viel Velo und gerne. Ich fahre jetzt am Morgen um 2 noch die 6 Kilometer im Feistern allein heim. Aber ich denke, so Sachen muss man einfach berücksichtigen. Das kann man nicht allen zumuten. Und das muss man einfach so ein bisschen das Gespür haben, oder? Was heisst das, wenn man in so einem Job ist und so auf Schwierigkeiten trifft, wo es eigentlich fast wie keine Lösung gibt?
Was sagt ihr dazu, Frau Flöckiger, wenn ihr jetzt das gehört?
Ich glaube, ich würde sie abholen und heimbringen. Ja, man ist natürlich, eben wie sie jetzt in dieser Situation, und das glaube ich, dass das nicht einfach ist. Und wenn man natürlich um Mitternacht oder wenn man heim muss, dann müssen wir wirklich gute Freundin haben, der jemand, der einem kommt, abholen und einem heimbringt.
Ja, aber eben, das ist ja immer mit Kosten verbunden, oder? Also ich meine, ich kann nicht erwarten, dass die gute Freundin mich am Morgen um 2 einfach immer noch kommt, abholen, jederzeit. Also das geht nicht. Und vielleicht etwas, was ich noch, ich gerne noch so ein Müsterchen erzählen, wo ich mich bewerben als Dekorateurin, so bei einem grösseren Modehaus. Ein Bewerbungsgespräch gehabt und dann ist es um die Lohnfrage gegangen und dann hat die mir da einen Lohn angeboten, also jenseits von Gut und Böse. Ich weiss nicht mehr, zwischen 16 und 18 Franken, ich weiss es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie dann meinem Blick angesehen, dass ich jetzt da auch nicht so begeistert bin und hat dann noch so nachgeschoben, schnell, ja, bei meinem Job müssen wir halt Freude auch etwas rechnen, oder? Und ich war halt dann nicht so schlagfertig gewesen. Hätte er müssen sagen, ja, wie soll ich mit der Freude meine Rechnungen zahlen? Entschuldigung, das geht nicht, oder? Und ich habe halt dann einfach nur so gesagt, ja, das gehe ich nicht, ich habe King, brauche ich mehr. Und dann war das Bewerbungsgespräch beendet gewesen. Und 3 Tage später hat man die Absage im Briefkasten, oder? Ist klar, ich bekomme einfach jemand den Job, wo der halt stillschweigend einfach die Kröte schluckt.
Ich habe letztens in einer Zeitung gelesen, dass der Thomas Daum, der Direktor vom Schweizer Arbeitgeberverband, hat gesagt, bei den niederen Löhnen hat man ja immer noch die Möglichkeit, Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen dazu zu bekommen. Ihr könntet auf die Fürsorge.
Das ist doch einfach ein Witz. Es ist doch einfach ein Witz, wenn der Lohn nicht reicht. Dass dann, also ich meine, sonst wird schon immer gejammert, die Sozialausgaben in der Schweiz so hoch. Und nachher nur, dass der Arbeit nicht verpflichtet ist, Löhne zu zahlen, die man leben davon, soll dann die Allgemeinheit zahlen für das. Das kann es doch nicht sein.
Frau Flückiger?
Ja, aber die Sozialhilfe ist ja gerade eingerichtet für solche Fälle, wo man unterstützen muss.
Ja, aber wenn wir das Modehaus, also irgendwie ein Modehaus mit x Milliarden Umsatz, mir nicht kann einen solchen Lohn zahlen und dann soll das die Allgemeinheit zahlen. Ich soll dann auf die Fürsorge. Das ist doch daneben.
Lassen wir schnell Frau Flückiger reden.
Also die Lohnausgaben, das sind einfach ein Faktor in einer Betriebsrechnung. Es kommt natürlich, ich rede jetzt von meinem Unternehmen, auch darauf an, wie kann ich die Rohware einkaufen, wie kann ich sie nachher verkaufen. Und irgendwo muss ja die Rechnung aufgehen. Ich kann ja nicht einfach jetzt in einem Arbeitnehmer mehr Lohn zahlen, weil er sie jetzt einfach nicht machen kann mit dem, was ich ihm zahle. Das geht ja nicht. Was ich auch nicht richtig finde, ist, dass jetzt staatlich soll vorgeschrieben werden, also ein Mindestlohn, von dem reden wir ja jetzt. Das muss einfach in der Freiheit sein. Mit den Sozialpartnern ist man ja bis jetzt nicht schlecht gefahren.
Und was sagt ihr, bleiben wir noch schnell bei den quasi Ergänzungsleistungen von der Sozialhilfe, wenn einfach der Lohn nicht lenkt. Eben, ihr gehört Frau Sabo, die sagt, hat er eine Fahne, soll der wirklich jemand, so quasi ein Konzern, der eigentlich so viel Geld macht, nachher können günstige Löhne zahlen und dann schäufelt man die Leute ab und speist und sagt, geht doch auf die Sozialhilfe. Ja, also, sagt noch etwas dazu.
Ich weiss nicht, was da für ein Konzern ist, aber irgendwo wollen ja alle Leute immer alles noch günstiger einkaufen. Es muss ja noch billiger sein. Man muss, weiss der Gucker was, noch vom Ausland kommen. Oder man geht sogar ins Ausland posten. Preisüberwacher hat ja letztens auch gesagt, es ist nicht verboten, ins Ausland einzukaufen. Und ich stelle ja fest, dass nicht einmal die Leute, die ja jetzt wirklich in finanziellen Schwierigkeiten sind, ins Ausland gehen posten, sondern die anderen. Das heisst aber noch wieder, dass unsere Unternehmen unter Druck kommen. Sie müssen ihre Produkte immer billiger können anbieten, dass sie überhaupt noch Konkurrenz sind. Und das schlägt sich natürlich auf alle Zahlen dann in so einer Betriebsabrechnung.
Reden wir von dem Mindestlohn jetzt im Doppelpunktforum auf DRS1 zu Gast, Silvia Flückiger-Berni. Sie hat mit ihrem Mann zusammen eine Holzverarbeitungsfirma im Aargau und ist SVP-Nationalrätin. Und am Tisch sitzt hier Sabine Sabo. Sie ist Innendekorateurin und arbeitet im Gastgewerbe. Beide haben 2 Kinder, Frau Sabo im Teenageralter und Frau Flückiger, das sind erwachsene, junge Männer. Mindestlohn. Der Mindestlohn, das ist eine Initiative, die Ende Januar gestartet wird, also mit Unterschriften sammeln. Dort geht es darum, kein Lohn unter 4'000 Franken. Dort meint man Bruttolohn bei 42 Stunden Woche. Wenn man jetzt so ein bisschen hört, und ihr habt es schon angetönt, Frau Flückiger, dann seid ihr eigentlich ganz dagegen.
Ja, ich bin gegen jede Einmischung vom Staat in die Wirtschaft, weil das kommt nicht gut raus. Hat man jetzt zum Beispiel auch gesehen bei dem Grosssägewerk im Kanton Graubünden. Dort hat man unter dem Thema oder unter dem Mäntel Wirtschaftsförderung rund 40 Millionen ist da geredet worden, dass man das Unternehmen stützen. Jetzt, was wäre passiert? Die hätten in ein Pelletwerk gebaut, sie hätten in ein Brettsperrholzwerk investiert. Das sind Unternehmungen, die es in der Schweiz schon gibt, die aber selbstständig funktionieren, ohne staatliche Zuschüsse. Das wollen ja die Betriebe auch gar nicht. Wir tun also praktisch mit unseren Steuergeldern ein Konkurrenzunternehmen, das erst noch von Österreich eigentlich da zugewandert ist, unterstützen. Das geht natürlich nicht. Inzwischen wissen wir, der Betrieb hat den Konkurs angemeldet. Das sind leider, da muss ich sagen, leider sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen durch das. Aber wenn jetzt die Firma die Werke hätte können aufbauen, hätten die anderen Betriebe eben Schwierigkeiten gehabt und hätten müssen ihre Arbeitsplätze abbauen.
Also, die sagen, die staatliche Einmischung kommt nicht gut.
Nein, das ist
Nenner gebracht.
Wir brauchen wirtschaftliche Freiheit.
Eine wirtschaftliche Freiheit.
Ja, wenn die wirtschaftliche Freiheit eben eigentlich nur noch auf Kosten der Löhne geht, oder? Also, dass die Löhne gedrückt werden, wie sie gedünkt, dann denke ich mir das einfach nicht mehr richtig. Und auch die Mindestlohninitiative würde ja vor allem diesen Leuten Entlastung bringen, die eben keinem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind. Also in der Schweiz, muss man wissen, dass etwa 40% der Arbeitnehmer sind einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt. Also eben zum Beispiel bei euch im Holzbau, ihr habt schon lange einen Gesamtarbeitsvertrag und eben ihr seid ja auch nicht Konkurs gegangen deswegen, wenn ihr jetzt da müsst, anständige Löhne zahlen deswegen. Und eben all die betroffen sind, sind das Leute eben Verkaufen, Gärtner, Coiffeure, all die Dienstleistungsberufe, oder? Die würden natürlich massiv profitieren von dem.
Detailhandel ist auch ein grosses Gebiet. Jetzt muss ich schnell Bernhard Siegmann fragen, wenn wir Telefon entgegennehmen, ist da jemand vom Detailhandel dabei? Bernhard Siegmann.
Nein, da habe ich jetzt, also am Telefon hätte ich den Hans Matter, er ist schon am Telefon, Detailistenberater, und ich hätte auch noch einen Hörer am Telefon.
Gut, zuerst der Herr Matter und nachher dann vielleicht der Hörer.
Gut, okay.
Herr Matter, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bacher.
Herr Matter, ihr habt mit Detailisten zu tun.
Richtig, ja.
Sagt, wie und was ihr noch für einen Riem drauf macht auf die Mindestlohndebatte?
Ja, ich kann euch hier ein Beispiel sagen, das ich errechnet habe. Weil ich bin im Moment seit anderthalb Jahren im Oberwallis tätig bei Dorfläden, die gewisse strukturelle Probleme haben. Und dort ist natürlich in der Betriebswirtschaft der Lohn auch ein Thema. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vorrechne, dass ein Dorfladen mit 600'000 Franken Umsatz, das ist nicht sehr viel, aber realistisch, eigentlich nicht mehr als 10% für die Lohnsumme einsetzen kann, gibt das 60'000 Franken. Und wenn wir nachher einen staatlich vorgeschriebenen Lohn von 4'000 Franken haben pro Monat, dann gibt das mal 13 gerechnet, bereits 52'000 Franken plus Sozialleistungen. Dann sind die 60'000 Franken aufgebraucht, dann müsste im Prinzip eine Person so einen Dorfladen im Oberwallis können betätigen und leiten. Und das ist schlicht und einfach nicht möglich. Also dann müsst ihr den Leuten sagen, dann müsst ihr euch dazu tun. Es braucht 1 bis 10 Personen und wenn die Löhne vorgeschrieben werden, ist das allein von der Lohnsumme, die zur Verfügung steht, schlicht und einfach nicht machbar.
Also ihr schaut die Dorfläden an, ihr habt dort sehr viel Erfahrung beim Anschauen, im Beraten von Dorfläden. Ihr seht, wie eng dass die müssen fahren, was ihr jetzt uns vorgerechnet habt. Hey, würde mit anderen Worten, könnte das heissen, dass so Dorfläden würden zugehen?
Also in den Gesprächen, die man mit den Leuten führt, man durch die betriebswirtschaftlichen Seiten anschauen, müsste man sagen, wenn das Pflicht ist, dann müssten die den Dorfläden zutun. Das ist ja so. Und dann haben wir natürlich Leute, die in der Region wohnen und so einen Nebenverdienst machen. Und die könnte man nicht mehr beschäftigen, weil einfach die Höhe von diesem Lohn das einfach nicht zulässt.
Gut, wir nehmen das mal so zur Kenntnis. Habt ihr noch etwas zu dem zu sagen, eben zum Beispiel zu so kleinen Läden, wo ganze Familien daran mitbeteiligt sind oder mitschaffen?
Wie tut man denn die... sind die auch verpflichtet, die einen Familienbetrieb führen, wo ihre Töchter und Söhne vielleicht im Geschäft arbeiten, sind die dann gesamt der Lohnpflicht auch unterstellt? Oder kann man die zu günstigeren Löhnen anstellen oder mit Naturalien einen Teil vom Lohn zahlen? Dort haben wir nachher gewisse ungleiche Spiessen, die zum Tragen kommen, wenn die nicht verpflichtet sind, das zu machen. Wisst ihr, in diesem Oberwallis, das sind Genossenschaften, also die sind auf Arbeitnehmer angewiesen, also die müssen nachher ohne weiteres die Pflicht erfüllen. Und im Familienbetrieb sieht das sicher ein bisschen anders aus.
Gut, Herr Matter, merci vielmals. Ja, da... Ich danke euch ganz herzlich. Also, ihr sagt nicht nur das Oberwallis, das habe ich am vorhin gerade gehört, sondern einfach überall, wo man in den Regionen aussen die kleinen Läden anschaut. Es wäre natürlich interessant, jetzt das zu hören von einer Gegenseite her, wie von der Gewerkschaft her. Ich frage euch, Bernhard Siegmann, haben wir dort jemanden dran?
Jawohl, und zwar ist es der Hans Hartmann.
Herr Hartmann, guten Abend.
Guten Abend.
Ihr seid gerade mit in der Sendung. Ihr seht, es geht da Schlag auf Schlag. Wir haben vorher an Hans Matter gehört, der Detailisten beratet, der sagt, im Oberwallis zum Beispiel, wenn man so einen Dorfladen müsste, nachher nach diesen Kriterien führen, also wie das Gewerkschaft will. Ihr seid von der Uni gesehen, wenn 4'000 Franken brutto als Mindestlohn angeschaut wird, dann könnt ihr so einen Laden gerade zumachen. Was sagt ihr?
Ja, ich habe Herrn Matter zugelassen und bin ein bisschen erstaunt über seine Berechnungen, die er hier anstellt. Also der Initiative ist ja ein Mindestlohn von 22 Franken auf die Stunde vorgesehen. Das entspricht bei einer 41-Stunden-Woche inklusive 13. Monatslohn, wie es im Detailhandel üblich ist, entspricht das etwa 3'800 Franken. Jetzt nehmen wir mal an, dass im Oberwallis wirklich schlechte Löhne gezahlt werden und vielleicht in dem speziellen Laden ganz schlechte Löhne. Wenn wir auch 3'300 Franken, was wirklich sehr schwierig ist, von dem können zu leben. Was würde das für den Betrieb bedeuten? Wenn man das mal ausrechnet, eben mit den Arbeitsbedingungen, die im Detailhandel herrschen, 41 Stunden durch 13. Monatslohn, dann bedeutet das, dass die etwa auf einen Stundenlohn von 20 Franken kommt, die Person im Moment. Das heisst, man müsste die Löhne um 10% erhöhen, also um 2 Franken aufzutun. Und jetzt hat der Herr Matter ja gesagt, 10% vom Umsatz werden für den Lohn ausgegeben. Also das heisst, 10% von diesen 10% müssen wir dazu rechnen auf den Umsatz. Also 1%. Das heisst, der Laden müsste eigentlich seine Güter um 1% verteuern, damit er die zusätzlichen 2 Franken auf den Stundenlohn wieder reinkriegen und damit er gleich eben rauskommte. Jetzt frage ich Sie oder den Herrn Matter oder alle Arbeitgeber, die jetzt so auf Angstmache machen, ja, was heisst denn das? Laufen denn die Kunden aus dem Dorf, dem Laden davor, wenn das Brot plötzlich 2,52 statt 2,50 kostet? Oder gehen Sie das Päckchen im Tal unten kaufen, das Päckchen Zigaretten, wenn es 6,90 statt 6,80 kostet, und das ist einfach nicht realistisch. Ich behaupte, die Kunden sind bereit für Leistung zu zahlen und sie kriegen eine Leistung, sie kriegen einen Mehrwert, wenn nämlich die Leute anständig behandelt werden, anständig gezahlt werden, auch in solchen Läden, wenn sie Löhne kriegen, wo sie eben davon leben können und auch motiviert sind, für das zu arbeiten. Das ist auch eine Mehrleistung, die dem Kunden gut kommt. Die Kunden sind noch bereit, so ganz andere Prozentzahlen zu zahlen, wenn sie Bio-Salat kaufen und doppelt so teuer ist wie ein normaler Salat. Das ist für mich eigentlich nur eine Angstmache und nicht wirklich ein ökonomisches Problem.
Hans Hartmann, herzlichen Dank von der Gewerkschaft Unia, die sich hier zugeschaltet hat. Vorher haben wir den Hans Matter gehört, Detailistenberater, er, der sich gut auskennt in den Regionen. Man sieht, es sind zwei total verschiedene Meinungen, was es könnte heissen für so einen kleinen Betrieb. Was ist denn das? Glaubensfrage in diesem Fall. Wem glaubt man mehr? Frau Flückiger.
Ja, man muss es im Gesamten anschauen. Man kann vielleicht schon sagen, ja, ja gut, ist dann nochmal 5 Rappen teurer und alles. Aber wenn man das eben alles addieren, die Lebensmittel jetzt zum Beispiel aufs ganze Jahr, macht ja das schon noch einen happigen Betrag aus. Das kann man nicht einfach nur so einfach darstellen. Und ich habe Mühe, wenn man einfach sagt, die Angst mache ich von den Arbeitgebern. Also das ist natürlich ein bisschen schon ein bisschen an den Haaren herbeizogen.
Wieso ist das an den Haaren herbeizogen?
Ja, wenn man zum Beispiel Gastrobranche nimmt, die haben ja wirklich jetzt überhaupt nichts mehr zu lachen. Wir machen das Leben schwer wegen dem Rauchverbot und mit anderen Vorschriften. Und gleichzeitig verlangt man jetzt von ihnen, dass sie Mindestlöhne zahlen von 4'000 Franken. Also da bin ich überzeugt, da wird noch manche Betriebe einfach müssen einstellen, weil man einfach die Löhne nicht mehr zahlen kann in diesem Ausmaß. Das wird nicht drin liegen. Und es ist alles nur eine Preisfrage. Ich kenne von verschiedenen Unternehmungen auch den Umstand, dass die Leute sich ins Fachgeschäft beraten lassen, was das jetzt die Maschine, wie sie funktioniert oder was geeignet ist. Und dann gehen sie heim und bestellen die Maschine im Internet und zwar im Ausland, nicht einmal hier in der Schweiz. Später aber, wenn sie dann gleichzeitig eine gute Arbeitsstelle, einen guten Lohn und wenn ihre Töchter und ihre Söhne entsprechendes Alter haben, wollen sie dann auch bei dem gerade eine Lehrstelle für ihre Tochter oder für ihren Sohn. Und längerfristig geht die Rechnung einfach nicht auf.
Also ihr appelliert aber jetzt auch an alle Leute, oder? Dass man ja im Inland kauft. Also
ja, man muss
hat jetzt gerade in einem Schnutz gerade alles gesagt.
Also einfach,
dass man im Inland einfach auch gehen kann kaufen und nicht über das Internet bestellen und alles aus dem Ausland.
Ja, und das mit diesen Dorfläden ist ja typisch. Dort kämpfen ja verschiedene schon lange ums Überleben. Verschiedene haben müssen zutun, weil es einfach nicht gegangen ist, weil man einfach nur noch im Notfall halt schnell in den Dorfladen ist. Aber ich muss auch sagen, es gibt viele Branchen, die haben ja bereits Mindestlöhne und man kann das nicht einfach nur über eine Leih sprechen, da wäre mir einfach. Und es gibt ja regional unterschiedliche Einkommen in unserem Land, das ist auch ganz klar, das muss man auch berücksichtigen. Und wenn halt der eigene Lohn nicht reicht, dann muss man halt schauen, was kann man zusätzlich noch machen. Hat man vielleicht noch einen Garten daheim, so wie es meine Eltern kennen, dann hat man sich halt selber noch ein bisschen versorgen und ist nicht nur immer nur es hat sich nicht immer ums Geld dreht und ums Einkommen, sondern man hat noch ein bisschen Notlösungen gehabt in dem Sinn, dass man sich ein bisschen über die Runde helfen
kann. Also ja, Garten daheim, aber das rechtfertigt noch lange nicht einfach näher zu behaupten, die haben nicht einen gerechten Lohn zu gut. Also, was spricht denn dagegen, also da stelle ich jetzt mal die Frage an euch zurück, was spricht dagegen, einer Verkäuferin einen lebensgerechten Lohn zu zahlen?
Es kommt doch auf die Leistung drauf an, die die Verkäuferin bringt. Und wenn sie jetzt halt einfach die Ausbildung hat und die Leistung bringt, kann ich ihr sicher nicht so viel Lohn zahlen wie eine andere, die sich weitergebildet hat, die vielleicht 10 Leute aufführen. Das sind doch ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Das geht einfach nicht anders.
Bringt die Verkäuferin keine Leistung, die irgendwie 8 Stunden in diesem Laden innen steht? Also, man kann ja mal so in ein Geschäft schauen, wie das zu und her geht. Bringt die keine Leistung?
Ja, natürlich, das war überhaupt keine Wertung in dem Sinn, sondern die Tatsachen sehen so aus. Und gerade im Lebensmittelbereich, in diesen Grosskonzernen, wird ja immer, wenn von Lohnerhöhungen die Rede ist, tut man speziell noch betonen, dass man die kleineren Einkommen tut anheben und nicht unbedingt die höheren. Also, das ist auch erwiesen und klar und hat man schon mehrmals können auch lesen und aus den Medien vernehmen.
Frau Sabat, ihr schaut ganz kritisch.
Ich habe einfach schon ein bisschen Mühe, wenn die Diskussion immer so drauf abläuft. Ja, man hat ja schon, es ist ja geregelt, die meisten haben schon Mindestlöhne in der Schweiz. Eben, es ist einfach Tatsache, dass 400'000 Personen in der Schweiz keinen geregelten Mindestlohn haben. Und muss man dann einfach immer seit Jahr und Tag so vertrösten und sagen, auf dem Sankt-Nimmerleins-Tag habt ihr dann vielleicht auch mal, seid ihr vielleicht mal nicht mehr working poor, müsst ihr vielleicht mal nicht mehr Sozialhilfe beziehen. Also ich denke einfach, da muss man jetzt mal Nägel mit Köpfen machen und auch diesen Leuten mal etwas geben. Wie gesagt, ein Bützer auf dem Bau, der arbeitet auch hart, aber der hat einen verhältnismässig hohen Lohn. Und da kann man doch nicht einfach behaupten, eben jetzt die Verkäuferin oder der Lastwagenchauffeur oder was auch immer, der arbeitet weniger hart. Und darum bekommen jetzt einfach einen 1'000er oder noch weniger pro Monat. Das kann es doch nicht sein.
Ja, aber so sieht es ja sicher nicht aus in der Realität.
Wie das ist?
Ja, Entschuldigung.
Also ich kenne jetzt die Realität relativ gut, weil eben, wie gesagt, ich bin in dem Sinne noch selbst betroffen und in meinem Umfeld habe ich relativ viel Bekannte, die also wirklich böse unterdürren müssen mit ihren Löhnen. Und das kann doch nicht sein, dass da einfach die Wirtschaft sich da aus der Verantwortung stellt und sagt...
Ja, Moment, nein, so
ja,
ist es
aber
also,
so tönt es ja, genau
nein,
so tönt es.
Die Wirtschaft zieht sich nicht aus der Verantwortung. Als Arbeitgeber habe ich natürlich auch die 50% AHV zu zahlen zum Beispiel. Kinderzulagen werden vom Arbeitgeber finanziert. Wir haben die zweite Säule, wird vom Arbeitgeber auch zu 50% mitfinanziert. Es gibt andere, die zahlen noch mehr dran. Also man kann nicht immer sagen, der Arbeitgeber muss. Wie wollen Sie denn da finanzieren, die Mindestlöhne? Über da redet nämlich überhaupt niemand. Wie soll denn das vonstatten gehen, wenn wir jetzt allen einfach über eine Leiste weggehen, fangen mal 4'000 Franken muss zahlen? Ist das wirklich Gefahr, oder sehen Sie denn die Gefahr nicht, dass Arbeitsplätze ins Ausland abwandern? Wird ja zum Teil jetzt schon bereits gemacht, weil hohe Lohnnebenkosten verteuern einfach unsere Produkte.
Also, und da kann ich gar nicht widersprechen, weil die Berufe, die betroffen sind von diesen Mindestlöhnen, der Gärtner, der Coiffeur, die Verkäuferin, die ganzen Pflegeberufe, die wandern nicht ins Ausland ab, weil die sind hier in der Schweiz, die braucht es da bei uns. Da kann man nicht behaupten, ja, die gehen einfach, also der Lastwagenchauffeur, der kann mal ins Deutsche rausfahren, aber der muss nicht das Zeug wieder daher bringen.
Also Pflegeberufe sind sehr gut bezahlt, so wie meine Kenntnisse sind hier in der Schweiz. Die kann man jetzt sicher nicht ohne das tun. Ja, aber sicher nicht in dem Rahmen, dass man muss sagen, dass sie Mindestlöhne haben müssen. Und wie wir anfangs schon gesagt haben...
Wenn sie den Mindestlohn haben, also da geht es die Initiative in dem Sinne ja nichts an. Es geht ja um die, die ihn nicht haben.
Wenn ihnen ja der Lohn nicht reicht, aus Grund von ihnen, sie haben sicher keine einfache Lebenssituation, das haben wir ja gehört, wie sie das dargestellt haben, dann können sie ja noch Sozialhilfe beantragen, das kommen sie auch über. Die soziale Wohlfahrt, die Zahlen sind ja auch sehr stark angestiegen. Ich muss einfach da auch noch sagen, dass wir sehr eine grosse Zuwanderung nach wie vor haben in unser Land und der Kuchen ist ja nicht grösser geworden, sondern er muss einfach gerecht verteilt werden.
Und ist das wirklich eure Antwort, die ihr mir gebt, geht doch Sozialhilfe beziehen?
Ja, aber diese Einrichtungen zahlen wir ja solidarisch für die Fälle, die es einfach nötig haben. Das ist doch nicht irgendwie ein Schaden oder ein Fehler oder eine Schande, dass man die muss beantragen. Das kann ja einfach vorübergehend sein, bis ihnen wieder besser geht, bis sie eine bessere Arbeit gefunden haben, wo ihnen auch entsprechend bezahlt wird. Aber wenn sie noch kleine Kinder haben, die sie betreuen müssen, dann können sie auch gar nicht sich 100%ig in einen Betrieb einbringen und entsprechend verdienen. Da werden sie sicher noch ein Weile müssen überbrücken, bis ihre Kinder selbstständig sind und sie noch wieder so arbeiten können, wie sie das möchten.
Wir reden von 100% Löhnen. Jetzt immer, wir gehen immer aus, nicht von Teilzeitlöhnen, sondern von 100% Löhnen, die so sollen sein, jetzt nach der Initiative, die startet Ende Januar, dass die Leute, die 100% arbeiten, selber zu sich können schauen, findet ihr denn das einen vermessenen Anspruch? Also, dass man 100% arbeitet und dass man quasi sollte können zu sich selber schauen, Frau Flücking.
Ja, ich finde es nicht vermessen, aber wie gesagt, es kommt ja auch darauf ab, was habe ich für eine Arbeit, was habe ich für eine Ausbildung, was kann ich dazu beitragen. Man kann nicht einfach sagen, wir müssen jetzt einfach Mindestlöhne haben. Und die gleiche Gruppierung fordert ja auch 6 Wochen Ferien für alle. Das ist ja auch so etwas. Was das aber für Arbeitgeber bedeutet, das interessiert euch ja gar nicht.
Wir bleiben schnell bei den Löhnen noch. Einfach tun wir das Fenster Ferien im Moment nicht auf, sondern
ja, bleiben
wir. Wir bleiben bei den Löhnen. Es gibt unterschiedliche Stundenlöhne, Reinigungspersonal oder zum Beispiel der Bauernverband, der 16 Franken pro Stunde für seine Leute empfiehlt. Also es gibt sowieso eine Grenze, wo dir sagen, das ist definitiv zu wenig. Wir von der Gewerkschaft fordern sicher 22 brutto. Dir sagen, mir kommt, was hat denn bei euch so eine untere Grenze, Frau Flückiger, mit was pro Stundenlohn, mit was kommt man aus?
Ja, das kann man sicher nicht so einfach so sagen. Wie gesagt, wenn es nicht reicht, muss ja eine Möglichkeit sein für eine Ergänzung. Und das haben wir ja jetzt.
Jetzt muss ich das hier
wird denn die Sozialhilfe abgebrochen? Das ist noch meine Frage. Wenn wir jetzt 4'000 Franken Mindestlöhne haben, gibt es dann keine Sozialhilfegelder mehr? Fertig?
Also was noch eine Möglichkeit ist, dass ich 100% arbeite und am Abend schwarz noch mein Zugeld verdiene. Das ist ja, glaube ich, auch nicht im Interesse der Allgemeinheit.
Dann schaffen Sie jetzt 100%.
Nein, ich sage es jetzt als Beispiel. Ja. Oder? Also jemand, der mit 100% seinen Lebensstandard nicht verdienen kann, muss sich schwarz am Abend
einen zweiten Job...
Ja, eben.
Also wie kommt man auf das Geld, dass es reicht zum Leben? Eben, das Stichwort ist gefallen, Working Poor. Wir arbeiten 100%, es reicht nicht. Vielleicht müsste man noch schwarz arbeiten. Das ist etwas, was ihr von der Wirtschaft sicher, ganz sicher nicht wollt. Jetzt so, wenn ich euch sehe, wie ihr da sitzt, das ist nicht etwas, was ihr gutheissen könnt. Im Januar, Ende Januar, wird die Initiative gestartet. Wir schauen, ob die Unterschriften zusammenkommen. Wir haben auch hier so ein erstes Gespräch lanciert. Das ist sicher nicht das letzte Mal, wo wir über Mindestlöhne geredet haben auf DRS1. Ich danke euch ganz herzlich, Sabine Sabo. Merci vielmals, Silvia Flückiger, seid ihr in Doppelpunkt gekommen.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.